Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Ich bin der Michael und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Jan Ole. Grüß dich.
Moin.
Moinsen. Und die obligatorische Frage ist, wo kommst du denn her?
Ich komme aus dem Norden. Hm. Bei uns ist leider nicht alles verschneit, sondern es sind so gefühlt 4000 Grad.
Boah, aber hier im Pott auch.
Ja, und ich bin mal wieder da, um über ein Nischenspiel zu sprechen. Insofern, ja.
Ja, cool. Also hallo. Und du warst schon mal da, als du hast schon mal mit Daniel hier im Podcast über ein anderes Spiel gesprochen.
Richtig, über eine Visual Novel. Insofern hat's auch keiner gespielt.
Moment, Daniel hat mit dir über eine Visual Novel gesprochen?
Ja, Three Fourth Home.
War das eine japanische Visual Novel?
Nein, das ist von,
okay.
Ich will nichts Falsches sagen. Der Entwickler hieß Garvin Sanford. Sanford auf jeden Fall.
Ah, okay. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, weil deine Marke japanische Spiele nicht so sehr. Und jetzt, das wäre ja der Schocker des Tages gewesen. Okay, aber gut. Cool. Schön. Wir sprechen heute über ein Spiel, das eigentlich ein bisschen älter ist, aber ich freue mich total, dass wir das trotzdem jetzt noch in diesem Podcast reinholen können, weil zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, habe ich echt keinen Menschen gefunden, der es mit mir besprechen wollte. Und dann gab es mal einen Interessenten auf Twitter, aber der hat sich irgendwie nie wieder gemeldet. Und du hast es irgendwann jetzt nebenher in so einer E-Mail erwähnt und ich so, ich will sofort drüber reden. Und zwar sprechen wir heute über Torin. Torin? 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 Ich weiß gar nicht, wie wird es ausgesprochen?
Ich habe es immer Torin ausgesprochen, aber ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau.
Ja, es ist ein Spiel aus Brasilien, deswegen sind wir uns nicht ganz sicher, ob das die richtige Aussprache für dieses Spiel ist. Es wird aber auf jeden Fall aus unserer deutschen Perspektive Torin geschrieben und ist ein Spiel, das auf PlayStation 4 erschienen ist und mittlerweile auch auf Steam. Also ich glaube, die Steam-Version ist sogar noch ein bisschen jünger, die ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Und ist ein ziemlich cooles, kleines Indie-Spiel, was, glaube ich, gar nicht so die Beachtung gekriegt hat, die es eigentlich verdient hätte.
Absolut. Also, ich würde mal sagen, ich habe dazu einmal überhaupt was irgendwie bei größeren Publikationen gesehen. Mhm. Bei irgendeiner Auflistung auf der GamePro, oder auch anderen Magazinen. Ja, das kommt irgendwann raus. Mhm. Und mehr gab's dazu auch an Berichterstattung nicht. Insofern habe ich das da mal gehört und dann gekauft und gespielt und gedacht, Mensch, also schade, dass das wieder kein großer Erfolg wird.
Ja, das ist super schade. Also ist vor allen Dingen auch, also vielleicht so ein bisschen Background dazu, Torin ist, wir haben gerade extra noch gegoogelt, ein Spiel, das tatsächlich eins der ersten Spiele, das von Brasilien überhaupt staatlich gefördert wurde. Also da gibt's halt auch natürlich Funding-Programme und Spiele sind allgemein in Brasilien jetzt einfach nicht so groß wie in anderen Ländern. Das hattest du auch noch mal vorhin gesagt, dass es das irgendwas, also die haben jetzt gerade erst die PlayStation 2 gekriegt, war das richtig?
Ja, 2012, also Ende 2011, Anfang 2012 wurde da die PS2 in der Slim-Version damals veröffentlicht. Davor haben sie dann großteilig Master System und so Master System-Derivate entwickelt, dann auch mit ihren eigenen Spielen. Irgendwie Wonder Boy wurde dann zu Monika und solche Geschichten. Und deswegen ist es natürlich schon überhaupt eine Leistung, dass aus dem Kulturkreis dann ein Spiel für die aktuellen Konsolen kommt, das da ja wahrscheinlich bei den wenigsten gespielt werden kann.
Ist auch für die Hersteller auch teilweise gar nicht so einfach, es klingt so komisch, aber in so untypische Länder irgendwie reinzukommen. Man hat halt immer so als Europäer und oder vielleicht auch als Amerikaner dann immer so eine sehr lockere Sicht auf Spiele und denkt so, oh, das ist doch alles selbstverständlich, kann ich in den Laden gehen und es einfach kaufen. Aber es gibt tatsächlich Länder, wo zum Beispiel auf Unterhaltungsmedien sehr hohe Steuern drauf sind. So, und dann sagen die Hersteller, Sony oder Microsoft, ja, das lohnt sich für uns überhaupt gar nicht, Produkte hier anzubieten, weil wir müssten die zu einem Preis in den Laden stellen, wo die allerwenigsten überhaupt auf die Idee kommen, sich dann eine Xbox oder so zu kaufen. Indien ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel, wo es auch sehr schwierig ist, überhaupt Spiele zu vertreiben. Die haben auch erst vor kurzer Zeit eher so die Basis für PS2 irgendwie aufgebaut und da kommen die Sachen eher so durch andere Faktoren rein. Also Spiele kommen dann eher so durch Mobile Phones zum Beispiel rein, weil der Mobilmarkt größer ist und so. Und Brasilien rafft sich da jetzt aber auch so langsam auf. Also Brasilien hat eine sehr reiche Kultur und auch viele Kulturprogramme, aber dass jetzt generell ein Computerspiel in so einem Kulturprogramm gefördert wird, das ist relativ ungewöhnlich. Also insofern ist Torrent auch in so eine ziemliche Pionierrolle.
Und vor allem auch derart prominent, weil gleich am Anfang neben Entwickler, Publisher kommt dann auch das Icon für das Kulturministerium und es ist drin, wurde gefördert und das hat man ja selbst bei westlichen Produktionen, wo, schätze ich mal, tatsächlich teilweise Staatsausgaben drinstecken, ja nie. Also ich habe nie gelesen, Spiel X wurde vom Kultus in Deutschland gefördert. Insofern ist das ja überhaupt auch so ein Schritt, der bemerkenswert ist.
Absolut, total cool. Also klar, wenn man mal in die Credits guckt, vielleicht müsste man das nächste Mal darauf achten oder mal auf die Webseiten gehen, wie irgendwie Filmstiftung zum Beispiel oder so. Es werden erstaunlich viele Sachen gefördert, von denen man nie irgendwas hört. Also man kriegt das teilweise gar nicht mit. Ich habe kürzlich einen Found-Footage-Film gesehen aus Deutschland, der NRW-Filmstiftung also gefördert wurde, was ich total krass fand. Also da geht auf jeden Fall alles Mögliche, aber so auf internationaler Ebene gesehen ziemlich cool. Und das ist eigentlich auch durchaus ein Qualitätsmerkmal. Deswegen stellen wir das voran, weil Torrent hat trotz einiger technischer Defizite, auf die wir da später bestimmt nochmal eingehen, einfach auch was sehr, sehr Eigenes. Aber jetzt reden wir so viel über die Panning-Programme. Worum geht's eigentlich in dem Spiel?
Soll ich jetzt die große Zusammenfassung machen?
Ja, gerne.
Okay, in Torrent erleben wir das Heranwachsen eigentlich von der Geburt an eines jungen Mädchens mit dem Namen oder ja eher schon der Bezeichnung, da kann man später nochmal drüber sprechen, was es damit auf sich hat, Moonchild. Und erwacht in einer verfallenen Turmruine, einem gegenüber eine seltsam alte, verknöcherte Gestalt, die auch ohne hörbare Sprachausgabe so ein bisschen mystische Hintergrundgeräusche von sich gibt. Und ab diesem Punkt, nachdem man quasi die ersten Schritte als Säugling getan hat, fängt man an, diesen Turm zu erkunden und herauszufinden, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt und erlebt, wie gesagt, das Heranwachsen der eigenen Spielfigur in sehr geraffter Perspektive mit.
Das ist, was generell schon super cool ist. Und das hatte mich ja, also es ist so vom Gameplay her, es ist so ein, ich würde es jetzt schon eher so Action-Adventure halt beschreiben. Es geht so in die Richtung von Ico zum Beispiel oder ähnlichen Spielen, wo man direkte Kontrolle über die Spielfigur hat. Man kann springen, man kann schlagen. Also wenn man die Gegenstände dazu hat, man kann Sachen aktivieren. Also so von der Steuerung halt sehr eingängig und das, was man so aus Action-Adventures kennt. Und also bei so Spiele, wo es um so große, gigantische Türme geht, das huckt mich sofort. Ich fand Pandora's Tower schon total geil. Ich fand Quantum Fury total cool, weil es da auch dieses Thema gibt. Wir sind in diesem Turm und müssen irgendwie rauf oder runter. Es gibt auch sogar für PS1 ein ganz altes Spiel, das heißt ODT, wo man vom Turm, glaube ich, von oben nach unten irgendwie kriechen muss. Es gibt ja auch so Sachen wie Shadow Tower und so. Und irgendwie ist das total faszinierend, weil dieser Turm dann immer sowas hat wie der Turm von Babylon oder so. Das hat irgendwie automatisch irgendwas total Mystisches. Wer hat diesen Turm gebaut? Was ist an der Turmspitze? Oder es erwartet mich unten. Es gab doch jetzt auch Talos Principle zum Beispiel, wo auch ein Turm ein total wichtiges Thema irgendwie ist, ne? Und irgendwie hat mich das bei Torrent sofort gepackt.
Ja, Türme haben ja generell, das ist sehr leicht, einem Turm etwas Mystisches und auch diverse Implikationen mitzugeben, weil der Turm ist ja an sich sehr leicht zu ändern. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Bioshock-Reihe anguckt, wo ja auch bezeichnenderweise die neuen Spots damit enden für die Bioshock Collection, dass alles an einem Leuchtturm beginnt. Und das zieht sich ja durch diverse Spiele. In Deadly Premonition zum Beispiel hatte man ja auch den Glockenturm.
Genau.
Der auf gewisse Weise sehr, sehr wichtig ist. Und selbst in Silent Hill 2 könnte man ja diese Turmmetapher sehr gut aufmachen, weil man ab einem gewissen Punkt, wenn man ohne Spoiler bis zu einem gewissen Punkt abgestiegen ist, ja eigentlich relativ lange nur noch in der wirklichen Raumbewegung nach oben geht.
Genau.
Also wirklich diesen Turm wieder erklimmt, nachdem man am Fundament etwas gefunden hat. Und
es gibt das. Das ist richtig cool. Es gibt ja auch den, wo du jetzt Turm und Silent Hill sagst, es gibt ja auch in Silent Hill 4 zum Beispiel den Wasserturm. Erinnerst du dich dran? Hast du den Silent Hill 4 gespielt?
Den Vierer habe ich leider ausgelassen.
Oh, du musst so spielen, der ist viel besser als sein Ruf. Aber da gibt's auch zum Beispiel diese Turmthematik. Da gibt's halt den kompletten Wasserturm und auch der hat eine Symbolik im ganzen Spiel und auch, also Türme sind halt wie Landmarks, einfach wie große, imposante Gebäude oder Konstruktionen, die oft dann auch irgendwie in solchen Spielen und gerade in Torrent auch irgendwie, wo es dann ein bisschen mystischer wird, dann einfach so frei in dieser Landschaft stehen und die von sich aus dann schon so bedeutungsschwanger daherkommen. Wer, ne, was bedeutet dieser Turm? Wo führt mich dieser Turm hin? Und natürlich ist der Turm, wie du sagst, ja auch die Parabel auf Lebensfortschritt und so. Und das trifft ja auf Torrent zum Beispiel auch total zu.
Und man kann es natürlich sehr gut in allem, was in gewisser Weise märchenhaft oder fantastisch angehaucht ist, wunderbar machen. Ich meine, das geht ja zurück bis auf Tolkien, wenn man da dann mal vom Herrn der Ringe ausgeht, wo wir auch die zwei Türme auch als die mystischen, ja eigentlich die größten magischen Elemente dieser gesamten Welt Mittelerde haben.
Das stimmt, ja. Ja, so offensichtlich eigentlich. Herr der Ringe, die zwei Türme, völlig richtig. Also die Türme an sich haben auf jeden Fall eine große Bedeutung an vielen Stellen, also auch religiös. Also ich habe gerade vorhin schon gesagt, der Turm von Babel, natürlich auch sehr wichtig, der Turm, der eigentlich die ganze Welt repräsentiert, dann aber in tausend Teile zerfällt und somit die verschiedenen Sprachen auf der Erde verursacht, die verschiedenen ethnischen Unterschiede. Da gibt's auf jeden Fall super viele Vergleiche. Und in Spielen bietet sich das natürlich an, weil so ein Turm suggeriert ja auch sofort irgendeine Art von Ziel oder Progression. Also, ne, es ist ja, bei einem Spiel musst du irgendwie von A nach B im Regelfall kommen. Du musst halt irgendeine Art von Reise hinter dich bringen. Und einen Turm zu erklimmen, ist ja irgendwie, bietet sich ja für ein Spiel total an.
Absolut. Und es erleichtert natürlich auch die Grundlage im Design, weil man hat eine Form, man hat eine gewisse Art, wie man sich durch diesen Turm bewegen kann. Und das ist für jeden Spieler ja auch sofort verständlich. Und gerade dann wird's interessant, wenn es auch wie in Torrent passiert, dass diese klassische Form der Fortbewegung, nämlich des Laufens über Treppen oder des Kletterns, durch gewisse Elemente aufgebrochen wird, dass man da auch eigentlich sofort wieder nachdenkt.
Hier im Spezialfall von Torrent ist es auch deshalb inhaltlich sehr interessant, ich versuche das jetzt gerade spoilerfrei zu überlegen, zu formulieren, aber es ist tatsächlich so, dass die Figur, je höher sie steigt in diesem Turm, auch immer weiter wächst. Habe ich das richtig formuliert?
Also, sie altert jedenfalls,
genau,
je höher sie in diesem Turm voranschreitet.
Ja, also sie ist, also wenn sie, wir wollen nicht verraten, was da jetzt ganz oben passiert, aber sie ist als Person oben, ja, ich würde nicht sagen fast erwachsen, aber auf jeden Fall eine Jugendliche. Und ganz
sie
unten.
Sie gilt als erwachsen oben im Turm. Also,
ach so, ist sie tatsächlich. Ja, okay.
Ja, genau. Das könnte man tatsächlich dann an den Trophäen ableiten, weil da ist dann auch Grown into Adulthood.
Ah, okay.
Trophäen. Und dass an der Turmspitze irgendwas wartet, suggeriert ja auch der Einstieg. Mhm. Das habe ich nämlich vorhin fahrlässigerweise vergessen. Die erste Szene ist ja tatsächlich, nachdem man schön gezeichnete Artworks sieht, die eigene Spielfigur, die relativ ausgezehrt und allgemein relativ düster, kann man später auch noch was zu sagen, aussieht, ein Schwert hinter sich herschleift und sich auf einen großen schwarzen Drachen zubewegt.
Oh ja.
Insofern, damit geht ja das Spiel überhaupt erst los.
Das ist total geil. Also du hast nicht diesen diesen langsamen Einstieg irgendwie, dass du dann erst, also das ging ein Beispiel dazu, ohne es jetzt negativ zu meinen, aber das ging ein Beispiel dazu, war jetzt Alco zum Beispiel, was jetzt einen super dezenten, langsamen Einstieg hat. Man kommt da an und muss sich erstmal irgendwie in dieser Ruine irgendwie zurechtfinden. Bei Torrent geht's sofort los. Bei Torrent, da gibt's diesen Drachen und du merkst sofort, oh, du wirst versteinert und irgendwie ist das alles ganz bedeutungsschwanger. Und dann redet diese Zauberergestalt, diese mystische Gestalt so mit dir und schmeißt die ganze Zeit mit Parabeln und Metaphern um sich. Und du bist am Anfang so, what the, was ist hier eigentlich los? Aber du weißt, ich muss diesen Turm darauf. So, das ist so für dich als Spieler auch erst einmal so die wichtigste Mechanik. Und der Turm ist jetzt nicht einfach nur in sich geschlossen, einfach nur so ein rundes Ding, sondern man kann halt auch an den Seiten, an den verschiedenen Stationen dann auch mal irgendwie raus. Da gibt's dann irgendwie so an den Seiten so Auswüchse, an denen man sich dann so auch entlang bewegen kann und wo man auch bestimmte Sachen machen muss. Und ja, so geht das dann halt jetzt dann die nächsten ungefähr 100 bis 120 Minuten dann weiter. Also es ist ein relativ kurzes Spiel, aber man bewegt sich dann hoch. Und das Besondere ist aber, dass man zwischendurch, also man ist nicht nur die ganze Zeit in diesem Turm unterwegs, sondern man findet zwischendurch so, was sind das, mystische Steine oder so, ne, die man aktivieren kann.
Würde ich auch sagen, ja.
Was passiert dann?
Die führen, gut, dass du fragst, ja. Die führen dann in gewisse Traumareale, die sehr hübsch abwechslungsreich gestaltet sind, in denen dann kleinere Rätsel gelöst werden müssen. Zum Beispiel muss man durch Bewegen der Spielfigur bestimmte Formen ablaufen und diese dann mit Salz füllen, um damit letzten Endes immer weiter durch den Traum voranzukommen und am Ende dann wieder etwas bedeutungsschwangere Dialogzeilen oder Monologzeilen von der Erzählinstanz, ich setze sie in dem Fall mal mit dem Zauberer gleich, bekommt. Und dann aus diesen Träumen immer mit irgendeiner Art von Fähigkeit zurückkehrt oder Erkenntnis, die dich dann im Spielverlauf weiterbringt. So, ich weiß nicht, soll ich dafür jetzt ein Beispiel geben? Das wäre ein kleiner Spoiler.
Ja, mach doch ruhig mal.
Weil zur Mitte des Spiels trifft man dann auch wieder, ich meine, es ist am Ende des Abschnitts, als wenn man als Kind durch die Gegend läuft, noch relativ am Fuße des Turms erneut auf den Drachen. Und man versucht sich an abgebrochenen Steinsäulen vorbeizudrücken, um nicht von dieser schwarzen Energiewelle, die der Drache aussendet, erneut versteinert zu werden. Was nicht klappt, weil viel zu viel offene Fläche dazwischen ist und du niemals schnell genug bist. Und das löst, meine ich, auch den ersten Traum aus, an dessen Ende man lernt, man kann sich öfter versteinern lassen. Man hat dann im Traum genau den gleichen Aufbau, lässt sich versteinern nach und nach und kann dann seine eigenen Statuen als Deckung benutzen.
Das muss man sich vorstellen, das ist dann wie so eine Art, also es ist wie eine Art Kreislauf sozusagen zu sehen irgendwie. Also es geht in diesem Spiel, boah, das ist schwer, echt spoilerfrei zu beschreiben, aber es geht schon so um eine Art Lebenszyklus und Kreislauf. Und und es gibt dann so wirklich ein, zwei Stellen, wo das auch spielmechanisch diese eine große Rolle einnimmt. Pardon. Und wo du dann zum Beispiel deine eigene versteinerte Figur als Deckung benutzt, so. Und das ist ganz interessant. Und das Coole an diesen Träumen ist auch allgemein, dass jeder Traum immer eine andere Mechanik irgendwie hat. Also du hast zwar immer so diese Grundbewegung, dass du deine Figur steuern kannst und so, man muss aber eigentlich immer wieder etwas andere Sachen machen, zum Beispiel damit manchmal auch irgendwelche Plattformen aktivieren oder sich vor anderen Dingen verschanzen oder irgendwelche Fackeln anzünden und so.
Oder sich durch eine irgendwie geartet hemmende Umgebung bewegen. Also ich sag nur, eigentlich sind Unterwasserlevel ja immer so ein K.O.-Kriterium, dass man sagt, oh, Unterwasserlevel.
Ja, ja.
Also nein, aber es funktioniert tatsächlich der Unterwasserabschnitt. In was für einer Form ist jetzt wieder schwer. Es ist generell schwer, über dieses Spiel zu reden, wenn man nicht spoilern will.
Wir hängen am Ende auf jeden Fall einen Spoiler-Part dran, aber wir wollen Leuten, die sich dafür interessieren, natürlich jetzt nichts vorwegnehmen. Deswegen drupsen wir hier so ein bisschen rum, das ohne Spoiler zu beschreiben. Aber ja, es gibt auch einen Unterwassertraum. Jeder Traum hat ein Thema auch, also tatsächlich auch ein Kapitelnamen, der auf ein wichtiges Lebenselement hinweist. Und mehr kann man eigentlich schon gar nicht sagen. Also klar ist, dass du irgendwie diesen Drachen besiegen musst.
Ja, zu den Träumen kann ich noch sagen, dass es wirklich so, abgesehen davon, dass es halt manchmal technisch Probleme gab, ist das eigentlich mein einziger wirklicher Kritikpunkt, weil es gibt einige interessante Sachen, die in den Träumen passieren, aber die Träume an sich sind eben genau das. Es ist ein optisch hübsch gestaltetes, abgetrenntes Vehikel vom Rest des Spiels, damit man ein paar Rätsel drin hat. Meistens diese Figuren ablaufen, dann später gibt's auch einen Traum, in dem alles dunkel ist und nur gelegentlich Blitze oder Explosionen, das ist auch nicht weiter relevant, was genau dann gelegentlich die Szenerie erhält, sodass man die Figuren immer nur für so einen ganz kurzen Moment sehen kann. Mhm. Und dann letzten Endes im Blindflug und mit der eigenen Erinnerungsvermögen die Dinger füllen muss. Aber es sind eben nicht mehr als das. Es sind Vehikel.
Genau. Es sind so, also.
Und ganz ehrlich, an die Themen kann ich mich, ich glaube, eins war Schönheit, eins Vergänglichkeit, aber an die meisten kann ich mich da leider nicht mehr erinnern, weil die Themen im eigentlichen Spiel für mich stärker waren.
Zumal die diese Träume ja auch optional sind, ne? Also du kannst ja, sobald du, man muss halt diese Symbole mit dem Salz aktivieren und sobald man das gemacht hat, taucht dann auch direkt daneben meistens eine Statue auf, um diesen Traum sofort zu verlassen. Also ist es für Leute, die jetzt wirklich alle Trophäen oder so haben wollen, auch eher so eine optionale Aufgabe. Und es stimmt, dass diese Träume so inhaltlich das Ganze jetzt nicht unbedingt bereichern. Also die sind, du musst die schon betreten. Also man muss die betreten, damit überhaupt Fortschritt stattfindet. Und man kriegt auch immer ein Zitat um die Ohren gehauen, was dann auch später wichtig für die Story ist. Deswegen kann man nicht ganz drauf verzichten. Aber man muss diesen Traum nicht komplett träumen, spielen. Also auf jeden Fall nicht komplett begehen. Ja, also man muss, bitte?
Ja, beides. Die
Figur
muss sie nicht träumen und du als Spieler musst ihn daraus resultierend auch nicht zwingend spielen.
Genau, also es geht eigentlich nur darum, dass du diese Symbole irgendwie machst. Wo mich jetzt gerade erinnere, es gibt auch welche, da muss man tatsächlich mehr drin tun. Das ist irgendwie auch ganz merkwürdig und inkonsistent aufgeteilt. So, also diese Extra-Sequenzen sind jetzt, also sie machen das Spiel jetzt nicht umhältswendig kaputt, also sie ergänzen es ja eigentlich auch, aber sie sind jetzt lange nicht so stark wie der Hauptteil mit dem Turm.
Ja, sie fallen halt etwas raus. Und wie gesagt, zwei Momente sind mir da wirklich im Gedächtnis geblieben. Aber es macht auch nichts kaputt, absolut nicht. Mhm.
Es ist echt schwer, spoilerfrei drüber zu reden. Vielleicht können wir es irgendwie so ein bisschen, also jetzt für die, die keinen Spoiler wollen, noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also Torrin ist geil, weil also Art Design, Musik, Welt, darüber müssen wir unbedingt reden.
Das stimmt, das sollte man noch mal tun. Mhm. Ich würde fast sagen, bei Art Direction bist du deutlich qualifizierter dazu, was zu sagen, weil ich kann nicht viel mehr dazu beitragen, als es hat einen ganz interessanten Look, erinnert mich immer an relativ grobe Pinselstriche bei Gemälden. Also man hat relativ satte Farben, die relativ flächig angelegt sind. Aber es wurde eben auf Outlines verzichtet, so dass es eben nicht wie der klassische Cell-Shading-Look aussieht, wie man jetzt aus Borderlands und Co. kennt.
Genau. Also es ist ganz interessant. Also aus rein technischer Sicht, jetzt rein technisch, wirklich so, wenn es jetzt um Polygonanzahl und Frames und Animationen geht, ist das Spiel eine Katastrophe. Es sieht technisch einfach nicht so mega geil aus. Das muss man, also wer jetzt total der Grafik-Fetischist ist und sagt so, auf meiner PS4 muss der geilste Scheiß laufen, der wird bei Torrin wahrscheinlich erstmal unglaublich mit den Augen sich die Augen reiben, weil das einfach so, es ist einfach nicht unbedingt das, was man von einer modernen, super fetten Superkonsole erwartet. So. Aber was die technisch vielleicht nicht so auf dem Kasten haben, holen sie ja mit dem Art-Design wieder raus und deswegen finde ich, passt alles trotzdem wunderbar zusammen, weil es, wie du sagst, hat erstens so einen sehr, sehr farbenfrohen Look hat. Also die ganzen, es sind sehr, sehr intensive Farben, es ist nicht so dieser pastellige Look, den man vielleicht von ähnlich gelagerten Spielen so gewohnt ist. Also jetzt nicht so wie bei, wir hatten ja vorhin Pandora's Tower oder Ico genannt.
Wo alles oder auch von kleinen Indie-Titeln wie Fallout 4. Ja, die Apokalypse in Pastell.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, Pastell ist ja wieder gerne für solche Endzeit-Sachen genommen, entsättigte Farben und es gibt keine Freude in der Welt und alles ist irgendwie muddy und erdig und so. Und das würde zu Torrin thematisch eigentlich ganz gut passen, weil das der Ganze auch in so einer Limbus-artigen Umgebung irgendwie spielt, so irgendwo zwischen Zeit und Raum, irgendwo zwischen den Dimensionen, der Turm in einer kargen Landschaft, irgendwie eine Riesenwüste. Man muss ja auch sofort an Shadow of the Colossus und so denken. Aber es tut dem Ganzen nicht so, der Vergleich ist halt einfach nicht so ganz richtig, weil sie viel intensivere Farben da drin irgendwie haben. Also sie, es gibt diese pastelligen Töne, aber der Turm an sich ist eigentlich sehr farbenfroh. Sehr, sehr bunt auch. Also es wird sehr stark mit überstrahlenden Lichtquellen gearbeitet. Also es gibt zum Beispiel am Anfang eine Szene, wo du mit den Turm so hinaufschauen kannst und dort oben ist ein helles, gelbes Licht, was dann von der Turmspitze heraus so runterstrahlt und das hat dann sofort dann auch so eine Art mystische Aura und so. Und in der Mitte des Turms gibt es dann auch einen Baum, so eine Art Lebensbaum, der dann auch im Verlauf des Spiels dann immer weiter wächst und größer wird und du hast da auch ganz viele Blüten dran und es ist halt wirklich das blühende Leben und so. Und das Interessante an Torrent ist, deswegen habe ich das jetzt mit dem Technischen gesagt, also der Polycount ist relativ niedrig. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Low-Poly-Spiel, wie man es von zum Beispiel This is the Police oder so kennt. Also es gibt ja auch diesen Low-Poly-Look, wo keine Texturen und so drauf sind. So nicht. Aber das Ganze wirkt sehr eckig so, ne? Es hat sehr viele Kanten und wirkt an einigen Stellen auch einfach sehr, sehr scharf.
Also so. Sagen wir mal, wie es ist. Es sieht aus wie ein Spiel vom Ende der PS2-Generation.
Genau. Aber es funktioniert irgendwie, weil sie das Beste daraus gemacht haben. Dieser Baum zum Beispiel, der hat nämlich genau dieselben Eigenschaften. Aber wenn man sieht, wie dieser Baum in dieser eckigen Ästhetik, in dieser groben, eigentlich schon fast total groben Ästhetik wächst und gedeiht und immer größer wird und sich so dick morpht und dann wird der Stamm halt immer größer und die Rinde fängt dann an zu wachsen und diese ganzen groben Objekte fallen so ineinander. Das sieht irgendwie total faszinierend aus und sie haben einfach aus dieser technischen Limitierung das Beste gemacht, finde ich. Sieht total cool aus insgesamt.
Absolut stilistisch ist das Spiel für mich über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Auch weil, ja, es ist so ein Ding, das für mich auch wirklich mit den neuen Konsolen gekommen ist und scheinbar auch bei Indie-Spielen wie bei Blockbuster-Titeln ja jetzt groß ist, wir dürfen doch wieder Farben haben.
Bunt!
Ja, in der PS3, in der 360-Generation war es ja wirklich so. Okay, wir haben Grau, Braun und Grün. Also Modern Warfare, Battlefield, Fallout 3.
Ja, ja.
Und so einen Riesenunterschied hat man von der reinen Farbauswahl auch nicht gesehen.
Genau. Also gerade so Spiele mit sehr ähnlichen Thematiken sahen sich dann doch sehr, sehr ähnlich und es war einfach sehr, sehr in so, und da ist Torrent auf jeden Fall auch visuell ein totaler Kontrast zu. Es gibt auch eine ganz klare Farbsignanetik, das ist auch ganz cool. Also Grün spielt eine sehr große Rolle, Rot spielt eine sehr große Rolle, ohne da jetzt so viel vorwegzunehmen. Man arbeitet da auch mit den Stimmungen und den Farben unheimlich stark. Also da hat man sich bei der Farbdramaturgie unglaublich viel Mühe gegeben. Mir hat das halt von Look sehr, sehr gut gefallen. Also stimmt, dass die Animationen, das ist halt kein Motion Capturing oder sowas und das sieht jetzt nicht, sieht halt nicht aus wie bei Uncharted, wo alles super fluffig ist und so. Das sind schon eher so grobe Animationen, aber sie funktionieren. Also in den Kontext, du kriegst es immer gut rein und dass die Stimmung auch sehr, sehr gut rüberkommt, liegt ja auch an der fantastischen Musik.
Das ist absolut wahr und auch da finde ich es wieder so schön, es passt eigentlich aufs ganze Spiel. Das Wort, das mir für den Soundtrack so auffällt, ist eigentlich unaufgeregt.
Genau.
Weil selbst in den Szenen, wo viel passiert, wo man dann mal diesen besagten Drachen zu Gesicht bekommt, ist der Soundtrack nie aufgeregt, nie treibend und sagt dir als Spieler, du musst da jetzt schnell durch diese Situation kommen, weil du stehst sehr unter Druck, sondern es geht dann tatsächlich eher noch in diese mystischere Richtung, verspieltere Richtung als die allgemein schon sehr märchenhafte und friedvolle Musik, die ansonsten in dem Turm herrscht. Und es ist halt wirklich großartig darauf abgestimmt, was man gerade tut. Und das hat man, finde ich, auch jetzt nicht alle Tage, dass man nicht den klassischen Soundtrack, den klassischen Score serviert bekommt, der halt erprobt ist und bei dem man das Gefühl hat, man hat ihn aber auch schon 100-mal gehört. Also Beispiel Hans Zimmer.
Ja, ja.
Also ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Score von ihm ich gerade höre.
Ja, es ist, da finde ich tatsächlich, hört man einen gewissen Einfluss von Ico und Shadow of the Colossus ein bisschen. Also es hat eine ähnliche mystische Aura. Da wird sehr stark mit einem Chor gearbeitet. Es ist übrigens richtige orchestrale Musik, was ich auch sehr bemerkenswert fand. Also das ist, wenn man die Credits dann nachher hört und sie sieht, beziehungsweise dann ist da eine riesenlange Liste an Musikern, die alle dann von dem Orchester aufgelistet werden. Das sind auf jeden Fall mehr Leute, die als die, die an dem Spiel gearbeitet haben. Und es ist halt schon ein richtig schöner, total großer Score, der sich aber genau das, was du sagst, sehr angenehm zurückhalten kann. So, also es gibt so zwei, drei dramatische Stellen, die sind aber so gut eingeleitet und so elegant ins Spiel eingefügt, dass dir das jetzt nicht total ins Gesicht schlägt und sagt so, ich bin jetzt dramatisch, du musst jetzt hier krasse Action-Szenen machen, sondern es passt einfach wunderbar zu der Entwicklung der Figur auch. Auch so der Einstieg am Anfang, dass du irgendwie als Toddler, dass du als Baby startest und so, und dann wird das Mädchen so langsam erwachsen und du merkst, dass die Musik dann auch sich dieser Szenerie immer so weiter anpasst, und es behält immer diese mystische Aura dieses Turms irgendwie bei und klingt auch einfach durch den Orchestralklang und dadurch, dass da sehr viel mit menschlichen Stimmen auch gearbeitet wird, einfach auch sehr, sehr human. Also der hat eine sehr große menschliche Komponente. Und ich fand auch, also man hört sehr viele von den Streichern, es ist sehr, sehr stark Streicher unterlegt, aber die Melodien sind nie so penetrant, dass du, also stellt sich nie in den Vordergrund, der Score. Total gut.
Richtig. Jo. Insofern, gut, dann müssen wir wahrscheinlich zum Abschluss trotzdem noch mal kurz
diesen Spoiler-Dings. Also ich würde sagen, an dieser Stelle Empfehlung, oder?
So. Absolut. Jeder sollte sich das kaufen, der sich darauf einlassen kann, ein Spiel zu erleben, sich damit auseinanderzusetzen und auch über ein Spiel nachzudenken, weil wenn der Denkprozess eigentlich nicht während des Spiels schon einsetzt, dass man versucht zu begreifen, was da passiert, sondern man eigentlich bitte ausbuchstabiert haben möchte, was wollen die mir jetzt sagen, dann wird man mit Tarn wahrscheinlich nicht sonderlich glücklich. Mhm. Insofern das vielleicht als Einschränkung, aber ansonsten dicke Empfehlung. Und natürlich jeder, der wie Ico oder Shadow of the Colossus gerne gespielt hat, der sollte sich das, also gerade wegen der Stimmung, der sollte sich dieses Spiel vielleicht auch anschauen.
Es ist kein Gameplay-Spiel. Das ist ganz wichtig. Das ist das Gegenteil von so Sachen wie Fury oder so, wo es total krass ums Gameplay geht. Das ist wirklich ein Spiel, da geht's um die Geschichte, um die Story. Das ist jetzt nicht die, also es gibt zwar herausfordernde Szenen, über die können wir ja gleich nochmal im Spoilerteil reden, aber Gameplay spielt da eine absolut untergeordnete Rolle und ist auch ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Also man merkt man wirklich, das ist ein Team, das ist neu oder hat nicht so die mega Erfahrung. Ist nicht so von der Steuerung, ist es so mittelgut. Und also es ist kein Spiel, das man spielen sollte, weil man jetzt voll krasse Action-Adventure-Kämpfe oder Rätsel haben möchte. Dieses Spiel ist das nicht. Es ist ein Spiel für Leute, die gerne erleben. Spiel für Leute, die gerne enigmatische, kryptische Erlebnisse entziffern. Da gibt's eine ganze Menge von Sachen. Es ist ein Spiel für Leute, die gerne sich mit Lyrik auseinandersetzen, weil sehr viele Zitate und sehr viele Sätze, die dort drin sind, und von denen gibt's reichlich. Also es gibt relativ viel Text. Das sind generell sehr schön, nicht nur schön geschrieben und auch gut formuliert, sondern wollen auch irgendwie entziffert werden und in einen Kontext gebracht werden. Das ist für Leute, die eher solche Sachen mögen, die einfach sagen so, geil, ich will mich gerne damit beschäftigen, und die auch vielleicht nicht davor zurückschauen, das Spiel ein zweites Mal zu spielen. Also es geht wie, ich habe irgendwie beim ersten Mal so knapp 2 Stunden gebraucht. Das ist so die ungefähre Zeit, die man für dieses Spiel braucht. Und man kann aber auch im zweiten Durchgang ein paar Dinge irgendwie anders machen und dann halt auch mehr Sachen entziffern. Also es ist für Leute, die einfach sich gerne mit den inhaltlichen Aspekten irgendwie beschäftigen. Und vielleicht, das kann ich jetzt leider nicht so gut beurteilen, weil ich nicht so drin bin, aber vielleicht gibt's ja auch kulturelle Bezüge zu Brasilien, die man irgendwie damit drin hat.
Das wüsste ich jetzt auch nicht.
Das wüsste ich jetzt leider nicht. Also da kenne ich mich auch. Also wenn ich da jetzt irgendwie mutmaßen würde, würde ich nur Scheiße erzählen. Deswegen sage ich dir nichts. Aber möglicherweise gibt es dann halt auch da Bezüge. Also ein super, kulturell gesehen und von der künstlerischen Seite gesehen auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, würde ich jedem ans Herz legen. Also ein 120er.
Wollen wir noch den alten Zeitschriftenspruch anhängen? Fans von Journey greifen zu, alle anderen spielen Probe.
Genau, der musste jetzt sein.
Ja, absolut.
Also mir hat es sehr gut gefallen, dir auch. Jetzt können wir eigentlich spoilern. So, wer jetzt das noch nicht gespielt hat und noch spielen will, der schaltet jetzt aus und hört sich den Teil bitte später an. So, Spoiler!
So, jetzt sind wir allein.
Jetzt sind wir allein, so. Also Jan, jetzt sag doch mal, was denkst du denn, bedeutet das alles?
Ich habe tatsächlich keine so meinungsgültige, äußerungsgültige Interpretation, weil das Spiel für mich gar nicht darauf ausgelegt ist zu sagen, wir haben diesen einen Erzählstrang, auf den alles hinarbeitet, so dass man sagen kann, alles, was so an Paradigmen aufgemacht wird, kulminiert am Ende in einer Erkenntnis, sondern es ist für mich tatsächlich mehr, dass die Geschichte darauf setzt, Implikationen im Spieler auszulösen. Mhm. Also zum Beispiel dieses Gefühl, das man hat, wenn man zu Beginn eben auf diesen Drachen zuläuft, das Schwert so schwer hinter sich herzieht und diese ganze Schwere der Situation in sich aufnimmt. Okay, es ist erstmal so ein leicht martialischer Einstieg. Du versuchst, diesen Drachen anzugreifen, wirst versteinert. Aber die Szene danach, wenn du dann diesen Turm herunterfährst und letzten Endes dieses Baby, das wieder zu deiner Figur wird, in dieser Blutlache vorfindest. Mhm. Und das ist so eine Sache, das muss beim Spieler dann sofort arbeiten. Und bei mir hat das so ein ganz merkwürdiges Gefühl ausgelöst, weil man schaut sich die eigene Geburt an.
Ja.
Und
es gibt viele solcher Szenen im Spiel. Jetzt, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, was du sagst, aber es stimmt. Es gibt viele solcher Szenen, wo du denkst, ich weiß, was macht das jetzt gerade mit mir so? Also es gibt so, also gerade die, das was, also gerade so diese Dynamik zwischen Tod und Geburt. Also ganz offensichtlich geht es ja in diesem Turm darum, dass es wirklich ein Sinnbild fürs Erwachsenwerden ist. So habe ich den jedenfalls immer gesehen. Also du
das hast. Das würde ich auch so.
Ja, also ich glaube, das ist auch, liegt auch relativ auf der Hand, glaube ich. Das kriegt man recht schnell raus. Und diese ganze Entwicklung, die ganze Adoleszenz, die da auch wirklich dann stattfindet, die ist, die wird halt symbolisiert durch diesen Turm und du steigst weiter nach oben und kannst dann irgendwann an der Turmspitze dann auch tatsächlich, du findest dann nicht nur einen Lebensbegleiter, dann kommt ja dieser Rittertyp vom Himmel geschossen.
Solidor.
Solidor, genau. Sondern, also du findest nicht nur einen Lebenspartner, sondern du schaffst es auch gemeinsam mit diesem Lebenspartner tatsächlich die Ziele zu bewältigen, die du dir vorgenommen hast. Und das ist ja in diesem Spiel dann sinnbildlich gesehen dann halt der Drache, den du besiegen musst und so. Und dann geht der ganze Prozess ja im Prinzip nochmal von vorne los, so der Lebenskreislauf. Also ich glaube, das ist die Symbolik, die so allgemeingültig für das ganze Große steht. Aber es gibt so viele Szenen da drin, so viele kleine Szenen, wo du denkst, wow, was macht das jetzt mit mir und was heißt das? Also zum Beispiel diese Gameplay-Szene in diesem Traum, wo man diese versteinerten Figuren dazu nutzen muss, um sich selbst zu schützen sozusagen, weil du kommst ja unmöglich an dieser Stelle vorbei, ohne von einem Drachen versteinert zu werden. Der hat ja diesen Versteinerungsatem. Das ist wie so ein Sinnbild dafür, dass man das vorherige Generation alles dafür tun sollten, dass die nächste erfolgreich wird. Also du arbeitest ja im Prinzip für den Erfolg deiner Kinder, wenn du so möchtest.
Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, weil ich habe das viel mehr auf die Figur bezogen, auf Moonchild an sich, die um ihre Ängste, also ich würde mal sagen allgemein der Drache, den kann man sehr gut als Metapher auf Angst deuten. Das wurde ja auch öfter verwendet schon in Literatur, in Film, Funk und Fernsehen, dass Drache oder Drachen für gewisse Angst und also Ängste stehen. Ich wollte jetzt gerade irgendwie ein Fancy-Wort dafür finden, habe es aber nicht gefunden. und für mich war es mehr, deine Figur muss sich verbessern, muss reifen. Mhm. Und dazu lässt sie immer wieder auch natürlich einen Teil von sich zurück. Also sie gibt mehr oder weniger Teile von sich auf. Mhm. In diesem Fall ja ihre Kindheit, weil an diese Sequenz schließt sich ja letzten Endes auch der Übergang zu der Jugendlichen an. Mhm. Fast. Erstmal, ja. Danach kletterst du noch auf den Baum und versuchst, das Schwert zu bekommen. Und dann wirst du zur Jugendlichen. Aber so hatte ich das gesehen und das ist genau das, was ich meinte. Es ist halt weniger stringent, weil für beide Interpretationen gibt's ja, wie wir gerade angeführt haben, durchaus Dinge, die diese These stützen. Insofern ist es halt wirklich, es ist für jeden nochmal eine andere Implikation bei so einer Szene.
Mhm. Da gibt's ja auch diese eine Szene mit dem Schwert. Also es gibt ja einmal so eine Stelle, wo sie als Jugendliche nach dem Schwert greift, das sie braucht, um den Drachen zu besiegen. Das Schwert steckt ja irgendwie so in den Ästen von einem Baum fest und dann erwischt sie der Drache und sie versteinert, während sie danach greift. Und deswegen kam ich auch auf die Idee mit diesen Generationen, weil dann später ist es ja so, dass du dann wieder an diese Stelle kommst, als Neugeburt, als Neugeborene und du kletterst sozusagen über diese Statue drüber, also über dich selbst, über deine Eltern sozusagen. So, und dann passiert nämlich was Krasses. Du trittst dann auf den Arm oder auf die Hand und dann bricht diese Hand oder der Arm weg und der Kopf auch. Und das ist so eine kleine Stelle, die ist so nach 2 Sekunden vorbei. Aber ich so, oh, shit. Weil das wie so, also dafür, das ist wie die totale Aufopferung für die Eltern. Haben sich nicht nur umgebracht, sondern die Kinder treten dann sogar noch auf die Leichen und zerstören das, was in der Vergangenheit irgendwie war. Also es geht halt auch nicht ohne Verlust. Also du gibst halt alles dafür, dass deine Kinder das erreichen können und dass diese Ziele erreicht werden. Aber das geht halt auch nicht komplett ohne Opfer. So, und es teilweise werden dann auch einfach die Andenken, diese Statuen, dann einfach auch in Mitleidenschaft gezogen, was dann auch wieder Rückschlüsse auf die Erinnerung an einen selbst bietet. So, wie wird man sich an die Eltern erinnern? So, wird das Grab auch entsprechend gewürdigt? So, und dann über andere drüber zu laufen und den Kopf dabei abzubrechen, das fand ich schon ein starkes Bild.
Ja, tatsächlich, ich hatte nämlich die gleiche Implikation auch noch mal später. Mhm. Und zwar bei einer der Szenen, in denen der Drache relativ hoch oben am Bildschirmrand sitzt und immer wieder mit den Flügeln schlägt, sodass starker Wind entsteht und dich zurückbläst und du musst dich an Statuen festhalten. Mhm. Und beim ersten Mal sind es ja noch wirkliche Statuen, die als Statuen zu erkennen sind. Und später stehen dazwischen ja auch immer versteinerte weitere Menschen, die vielleicht nicht deiner Figur entsprechen, aber die ja auch in irgendeiner Form wirklich aussehen, als wären es Menschen und nicht gebildete Statuen. Mhm. Insofern kam das da für mich tatsächlich mehr auf, weil man da eben diese gesamte homogene Generation vor sich hatte, dass man als neue Generation immer auf den Schultern der Alten steht.
Genau.
Das hattest du einfach schon einen Moment früher.
So, das war für mich ein relativ starkes Motiv, habe ich zumindest da so rausgelesen. Und das ganze Spiel ist voll mit diesen Sachen. Also geil ist ja auch, dass der Lehrer, der Zauberer, die auch immer so eine Lebensweisheit um die Ohren haut und so, aber der ist ja quasi dein Vater. Ne? Er kann nichts tun, also er ist ja versteinert sozusagen. Man sieht ihn ja nie in Bewegung oder irgendwelche Sachen machen, sondern es ist ja einfach diese Statue, die einfach da ist. Und man fragt sich auch zuweilen, spricht er wirklich mit mir oder bilde ich mir das nur ein? Aber auf jeden Fall immer irgendeine Lebensweisheit. Und immer wenn man stirbt, immer wenn man irgendwie scheitert, man fällt irgendwo runter oder keine Ahnung, der Drache erwischt einen, dann kommt ja immer diese kurze Meditationssequenz, wo du ihm gegenüber sitzt und er mit dir redet oder du zumindest dir einbildest, mit ihm zu reden. Und der hat immer dann noch einen schlauen Spruch auf Lager, immer so wie Konfuzius vielleicht ein bisschen. Und das ist aber total cool, weil das du musst dann für dich selber auch herausfinden, was bedeuten diese Sätze. Also du weißt zwar, okay, er will mir irgendwie was Wichtiges sagen, er will mich in irgendeiner Art und Weise belehren, das ist vielleicht auch ganz schön abgehoben, dieser Typ, der kann sich ja nicht mal deutlich ausdrücken, aber so dieser Prozess stattfindet, dass du immer wieder von vorne anfängst und das immer wieder lernst und so, gehört auch dazu, dass du diese ganzen enigmatischen, kryptischen Sätze, die er von sich gibt, dann auch für dich Stück für Stück entzifferst irgendwie so. Das ist also einfach ein Lernprozess, der da stattfindet. Also er sagt dir nicht einfach, ja, benutzt doch das nächste Mal dies und das, um weiterzukommen, sondern er gibt dir dann immer so eine Lebensweite drauf, die du vielseitig auf verschiedene Spielsituationen und auch am Ende auf dein Leben irgendwie anwenden kannst. Das ist echt cool.
Das stimmt. Und was mir gerade noch so kam, was ich gar nicht vorher hatte, ist eigentlich, Entschuldigung,
ja.
dass das ganze Konstrukt sehr interessant mit den Rollenbildern von Mutter und Vater umgeht. weil man kann ja tatsächlich, also würde ich auch so interpretieren, dass man den Zauberer wie irgendwie geartet als Vaterfigur ansehen kann. Mhm. Aber außer den Lebensweisheiten, also letzten Endes Dingen, die du auch vollkommen ignorieren kannst, weil du sie für dein Vorankommen eigentlich essentiell nicht brauchst, weil sie nicht zur Mechanik gehören, mhm, kommen vom Vater mit. Aber das Einzige, was man sich von ihm wirklich für die Mechanik nehmen kann, muss man aktiv tun. Also man kann sich ja seine Maske holen. Mhm. Und das heißt, letzten Endes ist da die Aussage, dass man sich beim Vater letzten Endes fast mehr entscheiden muss, Charakterzüge von ihm anzunehmen, indem man sein Gesicht trägt, mehr oder weniger. Also das Gesicht ist dann metaphorisch, naja, metaphorisch eigentlich nicht, es ist eigentlich eine Synekdoche, da kann jetzt mal wieder der Deutsche dann punkten für den Charakter.
Ja.
Und während es bei der Mutter ganz anders ist, weil deine Mutter, die im übertragenen Sinne auch wieder du selbst bist, weil deine Figur ja letzten Endes auch fast, also die Figur, die du zu Beginn steuerst, auch fast als die Mutter des Säuglings interpretiert werden kann, mit dem du dann ins Spiel startest. Mhm. Von ihr hast du inhärent schon viel mehr dabei, nämlich die Kleidung, die sich verändert, die ihr gleicht. Du hast ihr Aussehen und du erhältst von ihr eigentlich auch alles andere. Du erhältst die Fähigkeit, sich zu verteidigen, dargestellt durch das Schwert. Mhm. Was jetzt wirklich metaphorisch für die Möglichkeit, sich zu verteidigen, wenn man erwachsen wird, steht, weil man bekommt, je älter man wird, die Möglichkeit, sich im Leben auch besser durchzusetzen gegenüber anderen Menschen, mhm, in irgendeinem sozialen Gefüge. Und das Schwert steht eben genau dafür. Sobald man das Schwert schwingen kann, kann man sich ja auch durchsetzen und verteidigen. Mhm. Und letzten Endes nimmt man so auch wieder, weil hier die Mechanik und die Narration zusammenfallen, viel mehr von der Mutter mit, während der Vater immer nur Einflüsse hat, wenn du es auch zulässt.
Das ist auch echt interessant. Also diese ganzen, die ganzen körperlichen Eigenschaften, die bekommst du im Prinzip auch von deiner Mutter. Also nicht nur, also im Spiel bedeutet das die ganzen Fähigkeiten, sich zu verteidigen, wie du sagst, ne, kämpfen und springen und solche Sachen. Also das sind all die Dinge, die du von deiner Mutter sozusagen erbst. Hauptsächlich körperliche Sachen, auch Charakterzüge. Und es stimmt, der Vater ist eher so, also in diesem Spiel eher so der Initiator von bestimmten Sachen. Er ist einfach jemand, der inspiriert dich vielleicht dazu, bestimmte Sachen zu machen. Er sagt halt immer, das könntest du tun. Da ist immer ein Konjunktiv mit drin. Das sind immer so Sachen, er fordert dich nicht immer aktiv dazu auf, irgendwas zu tun, sondern es ist eher so, dass er dir eher so Empfehlungen gibt und sagt, in diese Richtung geht das so. Also er ist gar nicht so dominant, wie man vielleicht meint, so, und er ist ja auch, deswegen wahrscheinlich ist er deshalb eine Statue, er greift ja nicht so wirklich, also körperlich irgendeine Art und Weise aktiv in das Geschehen ein, sondern er sitzt da einfach nur und redet.
Richtig.
Und das ist super interessant, also echt spannend. Sagt ja dann auch wahrscheinlich viel, also es ist wahrscheinlich inhaltlich dann halt auch eine große, dreht sich ja auch um die Rollen, also nicht nur um die elterliche Rollenverteilung, sondern auch um die Geschlechterverteilung wahrscheinlich. Und spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, dass du Mädchen spielst. Habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht.
Ja, und vor allem, da kann man ja auch wieder diskutieren, dass der letzte Kampf gegen den Drachen, mhm, dadurch geschafft wird, dass Solidor in seine Ritterrüstung mit dem Schild kommt und du dich hinten an ihn ranhängen kannst, wenn er versucht, dich vom Turm zu blasen und so weiter. Mhm. Und jetzt könnten ja die Ersten wieder den Finger heben und sagen, das sei himmelschreiend sexistisch.
Nee, ist gar nicht. Das ist genial.
Da würde ich aber genau das entgegnen, weil letzten Endes ja die Kompatibilität von, gut, in diesem Fall Geschlechtern, mhm, also den gegensätzlichen Geschlechtern, aber mein Gott, es kann jetzt nicht auch alles immer noch in die große Genderfrage komplett einsteigen.
Nee, ich glaube, das führt auch hier ein bisschen zu weit. Das wäre ein eigener Cast, aber.
Aber es ist halt wirklich auch genau das, weil er kann dem Drachen physisch ja nichts tun.
Genau.
Er läuft auf ihn zu und schirmt dich ab. Aber letzten Endes bist du diejenige, die die Säulen zum Einsturz bringen muss, um ihn zurückzudrängen. Du bist diejenige, die ihm letzten Endes auf den Kopf hauen muss.
Es ist eine Zusammenarbeit. Und deswegen finde ich das Ende großartig. Es ist einfach eine, es ist, man braucht sich gegenseitig, um im Leben voranzukommen. Es ist kein Spiel, das zeigt, du bist der krasse Einzelkämpfer. Du musst, also das Erwachsenwerden, das ist ein Kampf, den du tatsächlich, also zumindest wenn es nach dem Spiel geht, ist ein Kampf, den du auch zum Großteil selber verführst. Also du hast zwar deine Eltern, du hast die Empfehlungen deines Vaters, du hast die Eigenschaften und die Führung deiner Mutter, all diese Sachen, die helfen dir dabei, irgendwie diesen Turm zu erklimmen, erwachsen zu werden. Aber wenn du dann da oben bist und diesen Drachen besiegen kannst, das wirst du einfach nie alleine schaffen. Du musst dir einfach irgendeine Form von Partner suchen. Das heißt jetzt nicht, dass jede Frau sich einen Mann suchen muss. Partner ist einfach nur gemeint, dass man sich irgendwie einen Freund fürs Leben sucht oder irgendeinen Lebenspartner. Das kannst du natürlich auch auf alle anderen Geschlechter irgendwie umschreiben. So ist. It just happens hier, dass wir hier halt eine Frau spielen und dass es halt diesen Ritter gibt. Das kann aber auch genauso gut andersrum sein, dass du, es würde auch mit einem Typen funktionieren und dann kommt die, keine Ahnung, irgendeine Ritterin zum Beispiel irgendwie runter. So. Wichtig am Ende dieser Stelle ist auf jeden Fall aber nur, dass du mit diesem Lebenspartner diesen Drachen nur gemeinsam bezwingen kannst, weil du hast ja das Schwert, womit du diesen Versteinerungsstrahl abwehren kannst. So, das kannst nur du. Wenn du dich nämlich in diesem Moment vor dieser Welle, vor dieser Schockwelle nicht vor den Ritter stellst, dann versteinert der. Dann ist der im Arsch. Der kann gar nichts dagegen tun. Du bist die Einzige, die die Macht hat, ihn zu schützen. Und dann gibt's halt diesen anderen Angriff, dieser Wind, wenn der Drache mit den Flügeln schlägt und du wirst dann so weggeblasen. Das ist etwas, wo du zurückgeschleudert wirst. Also stirbst nicht sofort davon, aber da bist du auf die Hilfe des Lebenspartners angewiesen, weil er hat ja den Schild dabei und kann sich gegen diesen Wind stemmen und du kannst dich dann schützend hinter ihn stellen, so. Da werden beide auf eine gleiche Stufe gestellt. Jeder hat eigene individuelle Eigenschaften, eigene individuelle Erfahrungen und eigene individuelle, also hier in dem Fall halt auch Kampftechniken oder Verteidigungstechniken. Und du kannst nur vorantreten und das ist ja wirklich ein Prozess, wo du Stück für Stück nach vorne gehst. Das ist ja irgendwie so ein langer, sondern so eine lange Fläche, wo man sich Stück für Stück, Feld für Feld nach vorne arbeiten muss, also immer näher an den Drachen irgendwie dran. Und das sind so Sachen, die schaffst du einfach nicht allein. Und das ist einfach eine großartige Endaussage, finde ich, die das Spiel dann auch am Ende dann irgendwie findet, dass du, es wäre komisch gewesen, wenn du diesen Turm erklimmst und jetzt den Drachen dann einfach besiegst. Sondern es sagt einfach, komm bis zu diesem Punkt und dann finde jemanden, den du fürs Leben brauchst, ist großartig.
Und vor allem auch wieder wie bei Ico oder auch Shadow of the Colossus, dieses Zusammenfallen von der Erzählung und der Mechanik, weil, immer wenn dieser Windstoß kommt, also immer wenn du auf diesem freien Feld alleine wärst und dann nicht weiterkämst, stützt du dich ja mehr oder weniger auf deinen Partner, was einerseits wieder die Erzählung ist, und musst gleichzeitig diesen Knopf gedrückt halten, damit du dich an ihm festhältst. So wie Ico zum Beispiel die Hand von Yorda, indem du die R1-Taste drückst. Und das baut sich dadurch gegenseitig auf. Also dafür gibt's auch kein, gibt's dafür auch ein cooles Wort?
Was für
diese Verschmelzung von Mechanik und Narrative, weil es gibt ja immer diese ludonarrative Dissonanz, also wenn Nathan Drake 100 Leute erschießt
dann und ist die ludonarrative Harmonanz.
Ja, Aufwölfung?
Ich weiß gar nicht. Da bin ich ja echt am überlegen, da gibt's bestimmt ein Wort für. Da müsste man jetzt eine Games-Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin hier haben. Ach, ich wüsste auch schon, wen wir jetzt direkt fragen können. Wir finden das heraus. Das werden wir in den Kommentaren gemeinsam ergründen. Da gibt's aber bestimmt ein Wort für. Aber du hast recht, womit Spielmechanik irgendwie dann tatsächlich auch eine Verbindung zu den Spielfiguren hergestellt wird. Ne? Also Ico ist ja das klassische Superbeispiel. Aber es gibt ja auch andere Spiele, wo die Bewegung oder die Eingaben in das Pad synchron zu dem sind, was wo eine Bindung hergestellt wird zu anderen Charakteren. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wort heißt, aber genauso was ähnliches passiert halt auch tatsächlich bei Taurin so. Und damit ist das Spiel ja nicht ganz vorbei. Man besiegt diesen Drachen und läuft dann am Ende auf dem Mond oder für mich sah es eher wie eine Sonne aus zu. Und dann fängst du an, wieder zu schrumpfen. Das fand ich einen super starken Moment. Also man läuft dann auf dieses Licht zu. Das ganze Leben läuft dann sozusagen in einem kleinen Zeitraffer dann rückwärts und alles fängt wieder von vorne an. Und diese Credits sind ja auch total geil, weil du dann sowas wie den Lebenszyklus der Menschheit dann irgendwie da so siehst, weil da gibt's dann irgendwie erst am Anfang so diese Bilder mit diesem mystischen Krempeln und so. Und du denkst so, alles eine konsistente Welt. Und auf einmal taucht da ein Bild auf, da siehst du Fabriken und Umweltverschmutzung. Und am Ende stehen dann wieder die Heiligen um diesen Turm herum. Und du denkst so, okay, geil. Also eigentlich ist es auch sinnbildlich für die Menschheit zu sehen.
Das auch. Und es ist auch ganz interessant, so ein Paradigma, was man da allgemein drin findet, ist ja, dass man Maß gegen Maßlosigkeit stellt. Also es wird ja auch über diesen Turm erzählt, der dann wieder analog zum Turmbau zu Babel eben bis in den Himmel kommen sollte und dass der Mond dann vom Himmel geworfen wurde durch die Arroganz derjenigen, die halt dieses große Ziel erreichen wollten. Und es ist ja dann auch wieder, sobald du maßlos handelst, bist du eigentlich verloren. Insofern musst du immer ein gewisses Maß wahren und du musst, was man dann auch wieder auf die Figur beziehen kann, du musst eben auch immer eine gewisse Anzahl an unschönen, auch an traurigen Dingen haben, was gerade dann durch den Mond, durch das, was ich als Schatten vor das Licht, was ja eigentlich immer klassische Metapher für das Gute ist, schiebt. Aber es wird halt genauso gesagt, dass dieses zerstörerische Brennen der Sonne eben auch nicht gut ist und auch nicht ausreicht. Insofern muss man da auch wieder von diesem gesunden Maß, das man im Leben finden muss und das nun mal auch Schatten dazugehört.
Ist dann auch vor allen Dingen die Frage, inwieweit dieser Drache tatsächlich böse ist, ne? Weil es gibt in diesem Spiel ja auch irgendwie eine speziellen, wo du auf den Drachen einschlägst, obwohl er sich gar nicht wehrt.
Also er liegt dann ja nur noch am Boden zum Schluss und das war auch echt, das fand ich schade, dass ich ihn in dem Moment erschlagen musste, dass er dann vom Turm rutscht, mitsamt dem Schwert, meine ich, im Kopf, weil ich habe tatsächlich das erste Mal gewartet, weil ich dachte, gib mir das Spiel jetzt die Möglichkeit, aber nee, dann taucht der Drache auf, schlägt dich und du bist tot.
Ach so,
und ja. Das war halt so ein Moment, wo ich dachte, ja, schade. Es wäre halt auch interessant gewesen. Andererseits kann man natürlich auch wieder drüber reden, ob wenn man seine Ängste nicht letzten Endes vollends überwindet, ob sie einen dann nicht letzten Endes auch doch wieder einholen, weil der Drache ja nun von uns etabliert das Angstsymbol.
Ja, ja, genau, eben. Also er war aber an der Stelle halt einfach wehrlos, ne? Es war wirklich so, das war so eine Stelle, wo du denkst, gibt er jetzt auf? Muss ich ihn erschlagen? Ist es jetzt hier, ist es jetzt Selbstverteidigung oder ist es jetzt tatsächlich einfach nur Rache? Hat die Wut überhand genommen?
Ich glaube, das ist auch eine Shadow of the Colossus-Referenz, wo du ja auch diese Kolosse eigentlich ohne tatsächlich Grund und Rechtfertigung bekämpfst,
ja, wenn man es so sieht. Du bist ja, das ist jetzt der Spoiler-Part im Spoiler-Part. Shadow of the Colossus, da kann man auch nicht zu viel verraten, aber es geht auf jeden Fall stark darum, dass die Spielfigur sehr selbstsüchtig ist. Das kann man sagen. Ohne zu viel verraten. Das kann man sagen.
Das stimmt.
Richtig. So, wunderschönes Spiel, Shadow of the Colossus, sollte jeder mal zumindest ausprobiert haben. Keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die fanden das vom Spiel her nicht so spannend, so, aber inhaltlich auf jeden Fall ein super cooles Ding. Und stimmt, an der Stelle auf jeden Fall nochmal so eine Referenz. Stimmt. Großartig. Also man kann echt viel, guck mal, das Spiel geht wirklich so 100, 120 Minuten, knapp 2 Stunden, man kann aber echt viel rausholen, das fand ich schon beeindruckend. Also da haben sie sich konzeptuell wirklich sehr viele Gedanken gemacht irgendwo und man hat echt eine Menge zu diskutieren, wir könnten jetzt auch über verschiedene Punkte dann auch reden, zum Beispiel über die Sätze im Allgemeinen, über die Bedeutung des Ritters, es gibt ja auch dieses Fernglas zum Beispiel, warum zerbricht dieses Fernglas?
Und warum ist es später wieder da, wenn man zurückkommt?
Ja, warum ist es, ja, solche Sachen. Und was bedeutet das Reh, das du dann unterwegs dann irgendwie findest? Also das ganze Ding ist gespickt mit Symbolik und ich hoffe, dass irgendwann eines Tages irgendjemand sich wirklich intensiv mit diesem Spiel auseinandersetzt, vielleicht im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit oder irgendwie was anderes und das Ganze dann wirklich inhaltlich dann mal zerpflückt und dann auch vor allen Dingen auch in kulturelle Relationen zu Brasilien vielleicht auch bringt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sehr viele Dinge auch nicht sehen, verstehen, erkennen, weil wir einfach diese Signale einfach nicht richtig interpretieren, weil wir nicht in Brasilien leben oder mit der Kultur aufgewachsen sind.
Ja, aber auch da, finde ich, macht das Spiel das sehr gut, weil es ist ja relativ selbsterklärend und wenn da noch andere Ebenen, die auf gewisse kulturelle Relationen setzen, drin sind, dann braucht man sie ja nicht, um das Spiel zu genießen, sondern sie wären höchstens noch so ein zusätzliches Tüpfelchen auf dem i. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen, das so aufzubauen.
Das stimmt. Also es spricht für sich selbst so jetzt gerade. Also man braucht diese Referenzen außerhalb des Kontexts nicht. Wäre aber schon interessant, also weil das ist, weil Spiele entstehen ja nie im vakuumleeren Raum, sondern es sind immer irgendwelche Leute, die dahinter sitzen. Und das ist ein bisschen schade, dass die Sprachbarriere anscheinend bei dem Spiel so groß ist. Also dass es jetzt kaum Interviews oder irgendwas zu diesem Spiel. Ich habe, also wenn man online dann das sucht, findet man kaum etwas zur Entwicklungsgeschichte von Torrent. Es gibt wohl einen Entwicklungsblock auf Brasilianisch, der, wenn man den übersetzt,
Portugiesisch,
Portugiesisch, Entschuldigung. Brasilianisch, Portugiesisch, der tatsächlich, ja, der, wo du auch nicht so viele Informationen irgendwie rausnehmen kannst. Nämlich ist es schade, dass da einfach niemand journalistische Arbeit gemacht hat und die mal gefragt hat mit Übersetzer.
Ja, ist schade.
Ist echt schade. Also,
oder ist da, oder ist dieser Entwicklerblock so in dieser Sprache von Torrent gehalten, so und dann ist das Brasilianisch.
Ja, das kann sein. Das ist eine Fantasiesprache, ne?
Ich würde sagen, ich wüsste nicht, wie gesagt, auch da wieder durch fehlende Quellen von Entwicklerseite wüsste ich nicht, ob das von irgendwas inspiriert ist. Bei irgendeinem Spiel war das doch so. Bei irgendeinem Sidescroll-Indie-Spiel war es doch ungarisch, was sie da gesprochen haben.
Oh, da komme ich jetzt gerade nicht drauf.
Ich weiß es aber nicht mehr. War das Cinemora?
Doch, ja. Du meinst das Shoot'em-up, ne? Von Grasshopper. Ja, genau. Das auch völlig untergegangen ist, war schon fast kriminell, wie untergegangen ist. Hat sich ja total über, also finanziell hat sich ja gar nicht für die Entwickler gelohnt. Ganz interessant, wäre eigentlich auch mal ein eigenes Thema wert. Aber Cinemora, ja, das war ungarisch. Das kommt auch, glaube ich, von einem ursprünglich von ungarischen Team. Und Grasshopper ist ja eigentlich ein japanisches Team, die Firma von Suda 51.
Richtig.
Suda Goichi heißt der, glaube ich, mit bürgerlichen Namen, ne? Und die haben das irgendwie noch unterstützt. Also die haben, das ist so eine Kooperation zwischen diesen beiden Entwicklern gewesen. Und das war tatsächlich, ich glaube, sind die Entwickler nicht ursprünglich aus Ungarn?
Das kann sein. Ich habe das tatsächlich gar nicht so vor mir. Der einzige ungarische Entwickler, den ich erinnere, ist Vatra Games.
Ach ja, das waren die, die Silent Hill Dumper gemacht haben, ne?
Richtig, dass ich auch noch nicht gespielt habe.
Mensch!
Shame on me.
Shame on you. Also gut, Dumper ist jetzt auch kein Supermuss, aber ist auch besser als sein Ruf. Wie die meisten Silent Hill Spiele.
Ja, die meisten kennen ja dann doch nur den zweiten. Ich meine, ist auch mein Lieblingsteil, klingt so ein bisschen wie so eine Hipster-Entscheidung, aber
ja. Ja, bei mir sind es 2 und 4. Ich finde den zweiten sensationell, das ist einfach eins der, finde ich, besten Spiele, die je produziert worden sind. Und der vierte, den fand ich damals, als der rauskam, sau doof. ja, weil man war viel jünger und der Fandom ist irgendwie größer, wenn man jünger ist. Also ist schwer zu beschreiben, aber man steigert sich dann in so Sachen rein, so, oh, das ist doof und das funktioniert nicht und ich mag Veränderungen nicht und alles ist furchtbar scheiße. Das hat doch nichts mehr mit Silent Hill zu tun und dann wird man halt älter und plötzlich schätzt man total, dass Teams experimentierfreudig werden und das einfach neue Sachen ausprobieren. Mittlerweile begrüße ich diese ganzen Veränderungen. Ich finde auch die anderen Teile jetzt nicht so schlecht. Aber der vierte ist halt einfach cool, weil er viele Sachen anders gemacht hat und mittlerweile sehe ich da auch sehr viel mehr in dem Spiel so.
Dem Spiel hätte es wahrscheinlich besser getan. Das war ja in Entwicklung als ein anderes Spiel.
Ja, das stimmt. Aber es wertet das für mich gar nicht ab, muss ich ehrlich sagen.
Ich meine auch nur, es hätte den Nerd Rage ein bisschen verringert damals.
Ja, das stimmt, aber das ist ja irgendwie komisch, dass die Leute, oder dass viele Leute glauben, dass wenn man sich dann von Seite 1 sozusagen vornimmt, irgendwas zu machen, dass es dann am Ende auch dieses Produkt wird. Es gibt unglaublich viele Spiele, die am Anfang auch als irgendwas ganz anderes gestartet sind und am Ende hat man dann bemerkt, ne? Ja, zum Beispiel. Also dann hat man bemerkt, irgendwie passt es da nicht so ganz. Wir sind jetzt doch irgendwie bei was ganz anderem gelandet und dann wird daraus ein neues Spiel oder vielleicht wird daraus dann doch ein Franchise-Ableger und das passiert öfter. Sie haben bei Silent Hill einfach nur das offen kommuniziert, weil das Team ja sowieso sehr ehrlich in den Making-ofs war und gesagt hat, was Sache ist, was ja eigentlich cool ist. Aber es gibt total viele Spiele. Also gerade auch so, wo Lizenzen oder so drauf sind oder so. Also nicht nur Sachen, die Eigenkreationen sind oder auch solche Sachen, die dann später auf Filme oder so gemünzt werden. Es gab früher ganz viele Spiele, da hat man dann einfach dann die Gesichter ausgetauscht und dann sich gewundert, was hat das dann mit dem Kinofilm zu tun? Das sind jetzt so die Extrembeispiele, aber Silent Hill war jetzt eins der wenigen großen Serien irgendwie, wo es dann einfach gepasst hat. Die haben das Spiel gemacht. Es ist ja auch dasselbe Team, es sind ja dieselben kreativen Leute, die an Silent Hill auch generell schon gearbeitet haben. Die wollten mal was anderes ausprobieren, haben dann aber halt einfach festgestellt, okay, das passt ja doch ganz gut zusammen. Und Ja, finde ich eine völlig legitime Entscheidung, deswegen verstehe ich den Nerd Rage da an der Stelle überhaupt nicht. Es ist ja jetzt nicht Silent Hill Card.
Oder so. Das wäre es noch gewesen.
Das wäre aber, das hätte ich aber ehrlich gesagt, das hätte ich aber ehrlich gesagt auch gerne gesehen. Es gibt ja dieses schreckliche PS Vita Spin-off von Way Forward.
Book of Memories. Book of Memories. Das habe ich ausgelassen, weil ich dachte, nee, ein Dungeon Crawler mit Silent Hill Branding muss
das,
jetzt
spielen. Das ist wirklich das einzige Silent Hill Spiel, was ich, also von den Mobildingern jetzt mal abgesehen, und das Arcade habe ich nicht gespielt, aber das war wirklich, das war eine Katastrophe. Das war auch als Spiel nicht gut. Und die haben dann aber, das haben die Entwickler aber auch gewusst, also WayForward hat nämlich irgendwann zwei Jahre später dann so einen Stream veröffentlicht und dann haben sie ein bisschen was von der Entwicklung von Silent Hill gezeigt. Und dann haben sie gezeigt, dass es ursprünglich auch als völlig üblicher Silent Hill-Titel geplant war mit Adventure-Sequenzen und so weiter. Man konnte aber halt für deren Version halt immer zwischen diesen Perspektiven wechseln, deswegen dieses Isometrische. Und das war wirklich Konami, die gesagt haben, nö, wir wollen so ein Dungeon-Crawler-Ding, mach doch mal was Neues. Und das fanden sie selber so blöd, dass im T-Screen, also das fährt dann durch so ein Zimmer von so einem Teenie durch, das dann eben dieses Buch findet, da geht das später dann auch los. Und dann fährt die Kamera auch an einem Fernseher vorbei. Und was ist im Fernseher drin? Der T-Screen zu Pyramid Head Karting.
Geil. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
So als Gag so, weil das ja immer so hieß, so, das ist das Schlimmste, was in der Serie passieren kann, so eine Ausschlachtung. Und dann haben WayForward ein bisschen sich selbst verarscht und gesagt, okay, ja, das ist Dungeon Crawler. Müsste sich für die Fans so anfühlen, als würde man ein Kartspiel draus machen.
So, und jetzt noch mal, bevor das hier zum Silent Hill Cast ist.
Genau, wir schweifen ab.
Hüpfe ich noch kurz für zwei Punkte zurück. Und ich glaube, wenn wir dann noch weiter ausbreiten wollen, dann werden wir übermorgen noch nicht fertig.
Das stimmt.
Für mich war noch bei Torren ganz wichtig, es wurde relativ viel mit dem Begriff der Zeit gearbeitet, ohne dass dieses System, abgesehen davon, dass die eigene Spielfigur aufwächst, jemals groß ja direkt hinterfragt hat. Das ist alles sehr implizit, was man an Zeit zu sehen bekommt, weil einerseits ist das ganz klar der zyklische Verlauf des Lebens, auch dadurch, dass man den Turm nach oben sich bewegt, dass die Jahreszeiten sich nach und nach verändern, die man ja auch immer wieder sinnbildlich vom Frühling zum Winter und ganz oben hat man ja wieder etwas Frühlingshafteres. Also kann man auch mehr oder weniger sagen, na, am Ende eines Lebens der zweite Frühling vielleicht nochmal, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und gleichzeitig wird auch immer wieder hinterfragt, ist denn Zeit so diese ganz zusammengehörende kausale Eigenschaft, wenn man sich ansieht, zum Beispiel die Figuren, die man einerseits, wir hatten ja schon drüber nachgedacht, aber der Punkt ist auch, man hat da ja immer wieder Figuren, die eigentlich dich darstellen, nur zu einer anderen Zeit. Das heißt, die Zeitebenen laufen danach eigentlich alle mehr oder weniger parallel zueinander. Und alles geschieht gleichzeitig und wird nur für deine Perspektive in eine kausale Ordnung gesetzt. Und das ist relativ interessant, weil das habe ich jetzt öfter nicht so oft gesehen, dass Zeit auf diese Weise für mich so offensichtlich hinterfragt wurde. Das letzte Mal tatsächlich, jetzt spoil ich mal nicht, glaube ich. obwohl, doch, das letzte Mal bei Game of Thrones.
Aber habe ich nicht gesehen.
Nichts weiter. Okay, dann sage ich dazu gar nichts weiter, aber da wird auch mit einer ähnlichen Thematik gespielt.
Okay.
Und das ist ganz interessant, dass sowas in diesem eher fantastischen Spiel aufgegriffen wird. Und eben nicht in solchen Dingern wie Quantum Break.
Quantum Break habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, aber da würde ich jetzt nicht mit rechnen, dass es so eine große Rolle spielt, weil Action.
Ja, aber der Punkt ist halt, damit meine ich mehr so, Quantum Break ist jetzt für mich so der letzte Vertreter dieser
Zeitreise-Hoshis, ne?
Genau, und da ist es dann ja doch immer eher, was verändert sich, wenn du deine Vergangenheit oder die Vergangenheit generell veränderst und was ergibt sich daraus für die Zukunft. Aber es ist alles immer sehr kausal. Es ist eben, nur du existierst letzten Endes außerhalb dieser Logik und das wird dann mal mehr hinterfragt, mal weniger. Und hier wird er schon sehr genau dadurch aufgestellt, was ist denn Zeit und was bist du dann im Verhältnis zu dieser Zeit?
Vor allen Dingen siehst du ja diese Veränderungen, wir haben das ja gerade die Jahreszeiten genannt und das spielt ja auch eine sehr große Rolle, weil das ja nicht nur in den schlauen Sprüchen vorkommt des Konfuzius-Vaters, sondern weil du auch tatsächlich dann auch sehen kannst, dass die verschiedenen Bereiche und Höhen des Turmes jeweils eine andere Jahreszeit darstellen. So, wenn du zum Beispiel ganz, ganz oben oder fast ganz oben auf dem Turm bist, bevor du diese Turmspitze erreichst, ist ja ganz eindeutig Winter. Da kannst du ja auch erfrieren. Und du musst diese Fackeln anzünden und so. Also, und das ist ganz merkwürdig bei diesem Spiel, weil die Zeit schreitet nicht so voran, wie man das jetzt erwarten würde mit den Jahreszeiten. Also, dass die einfach eine stetige Konstante ist, die einfach immer nach vorne geht, nicht die gerade Linie, sondern die Zeit schreitet voran mit der vertikalen Höhe, also mit der Höhe, die nach oben geht irgendwo. Und das ist deswegen halt eigentlich auch von der Gesetzmäßigkeit gar nicht so dieser Zeitraum, den man so als Mensch wahrnimmt, nicht so diese vierte Dimension, sondern dieses Fortschreiten der Zeit ist an deine Progression im Spiel gebunden.
Ja, ist nachvollziehbar.
Das war jetzt so diese Denkpause. Tick, 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 tick.
Ja, ich wusste jetzt nicht, kommt da noch was oder soll ich da jetzt mal kurz was zu sagen? Weil
ich komme vor allem in so ein Plenum und dann sitzen die Studenten da so. What?
Nee, ist schon verständlich. Auch hier nochmal kann ich tatsächlich nochmal kurz den Exkurs schlagen, ja, zu diesem Winter- und Erfrieren-Punkt ja auch wieder. Dadurch, dass du zu dem Moment erwachsen bist und mit dieser Schriftrolle, die du ja ganz zu Anfang des Spiels bekommst,
ja,
die ja letzten Endes sich immer mehr mit deinem Wissen anfüllt.
Stimmt.
Und die musst du ja anzünden an diesen Fackeln, um da durch die Gegend zu laufen und dich warm zu halten. Das heißt, letzten Endes nutzt du dein Wissen, aber die Schriftrolle verbrennt ja nicht, was bedeutet, dein Wissen bleibt dir, egal was passiert, und durch deine Erfahrung kannst du auch nach und nach immer härtere Dinge im Leben dich damit auseinandersetzen. Das war jetzt wieder so ein typischer Satz, der nicht so geendet hat, wie er angefangen hat.
Aber ich weiß, was du meinst. Also diese Schrift, das ist mir auch aufgefallen, diese Schriftrolle, die du da hast, weil wirklich ganz wichtige Sachen irgendwie drin stehen, die wird ja nur angekokelt, ne? Also die bleibt ja tatsächlich dann auch bestehen und ist einfach so feuerresistent, dass sie zwar dir dabei hilft, die Flamme des Lebens weiterzutragen, also Sachen zu entfachen und dich auch in diesem Fall, in diesem Winterlevel, am Leben zu erhalten, aber geht halt nicht komplett weg, weil das, was dein Wissen kann, jetzt nicht einfach ausgelöscht werden. Das ist eine Erfahrung, die bleibt so. Also sie kann zwar durch die Flamme jetzt hier auch ein bisschen Schaden nehmen und ein bisschen, ne, abgeranzt werden, sozusagen angekokelt werden, aber nicht in dem Sinne komplett verschwinden. Also man opfert sein Wissen nicht dafür, macht ja auch keinen Sinn. Also das, was in deinem Gedächtnis ist, bleibt in normalen Umständen, wenn du jetzt nicht eine Krankheit bekommst, halt auch in deinem Kopf irgendwie drin. Und das hilft dir dann an der Stelle auf jeden Fall weiter. Fand ich ziemlich cool. Wirklich auch das Symbol, eine Fackel anzünden, eine Fackel weitertragen, das fand ich total stark.
Das stimmt, das war symbolisch auch wieder ein sehr starker Moment. Und jetzt kann ich davon geschickt zu meinem letzten Punkt rübergehen. Und dafür muss ich meine, ich bin ja heute wieder König Referenz und referenziere schon wieder viel zu viel. Mhm. Aber in dem Moment muss ich mich jetzt mal kurz für die folgende Ausführung bei Jochen Gebauer bedanken. Weil er mal so schön gesagt hat, über eine Geschichte, was eine Geschichte hergibt. Und das kann man hier genauso sagen. Man kann eben, wie wir es gemacht haben, jetzt ewig lange darüber diskutieren, was für Paradigmen werden gegeneinander aufgewogen, was kann man daraus für Schlüsse ziehen, wie interpretieren wir letzten Endes, was uns gezeigt wird, was für einen Effekt haben sie auf uns, was für Implikationen bringt mit, was uns da in dieser gesamten Gestaltung sowohl visuell als auch narrativ dargestellt wird. Oder du kannst halt auch einfach sagen, wenn dich das alles nicht interessiert, okay, es ist die Liebesgeschichte von einem Mädchen, das anscheinend irgendwie mit dem Mond verbunden ist und die möchte hoch auf den Turm, damit sie ihren Ritter wiederfindet und den Drachen erschlagen. Danke. Das Spiel gibt das her. Mhm. Und das ist, finde ich, das, was es so großartig macht. Jeder kann sich da in seiner eigenen Art und Weise mit auseinandersetzen und es eben eher wie wir haben, dass man da tiefer in das Material einsteigt oder sagt, ich möchte das Werk halt einmal erlebt haben, aber für mich ist da diese andere Ebene einfach nicht vorhanden. Mhm. Und dann muss man darüber ja auch nicht sprechen. Und es ist trotzdem noch eine Art von Erlebnis.
Genau, das ist total cool. Und damit sind wir trotzdem wieder bei Silent Hill. weil das einfach so ein Beispiel ist, das kennt jetzt jeder, deswegen sage ich es auch nochmal am Ende, es ist durchaus vergleichbar. Alles auf einem kleineren Scale, alles auf einem Indie-Scale natürlich, und Silent Hill war halt einfach eine Großproduktion zu dem Zeitpunkt, deswegen auch sehr viel größer und als Spiel wahrscheinlich auch geeigneter, um es weiter zu empfehlen, aber was inhaltlich da passiert, ist halt auch sehr ähnlich. Das hat einfach, es schlägt große Wellen, auch wenn man das Spiel beendet hat. So, es läuft dann einfach weiter. Man kann sehr viel drüber diskutieren, sehr viele Interpretationen anstellen und so, ohne dass das Grunderlebnis dann kaputt ist. Und bei Torrent ist einfach dieses Grunderlebnis, diese fremde Welt, diese fremde mystische Welt, in die du sofort hineingezogen wirst. Das Ganze funktioniert auch ganz einfach als, in Anführungsstrichen, simple Fantasy-Unterhaltung. Das funktioniert, das ist eine fremdartige Welt, ist toll, alles super. Wenn du willst, kannst du diese ganzen Sachen aber zwischen den Zeilen auch lesen. Und so ist das bei Silent Hill halt auch. Das ist halt einfach eine krasse Horrorerfahrung, heftig so. Aber wenn du möchtest, kannst du auch gerade bei Silent Hill 2 die ganzen Symbole auseinandernehmen und überlegen, wie stehen sie im Kontext zueinander? Wie ist das mit dieser Heldenreise? Wie ist das mit diesem Archeplot? Wie sind diese ganzen Symbole? Wie stehen die Kreaturen, denen James Sunderland im Spiel begegnet, zu dem jeweiligen Plotkontext? Und
weshalb ist dieser Endgegner mit genau dieser Person in genau diesem Raum, der dann ja auch noch speziell ausgestaltet ist. Gutes Beispiel, was kein Spoiler für die eigentliche Handlung ist, warum findet man diese aufgehängten Männer in einem Trakt?
Genau.
Da könnte man ja auch ewig drüber dozieren, warum diese toten Männer?
Oder warum findet man die Taschenlampe an so einer Schaufensterpuppe mit einem ganz bestimmten Kleid? Weißt du? Also es gibt so viele Sachen, die man, die es da zu entschlüsseln gibt und so. Und es geht halt so weit, dass Soundeffekte eine Bedeutung haben. Es geht so weit, dass so kleine Tattoos an den Figuren eine Bedeutung haben und so. Bestimmte Tiere und Insekten haben eine Bedeutung. Das ist krass. Da haben sich Leute hingesetzt und wirklich ganz genau überlegt, was für eine Bedeutung hat das, aber immer noch genug Spielraum gelassen, immer noch genug Negative Space auch gelassen, um nicht nur Angst zu erzeugen, sondern auch um Interpretationsspielraum zu lassen. Und das macht solche Spiele großartig und toll. Und Torrent ist jetzt kein Horrorspiel, sondern halt Fantasy, aber funktioniert auf einer sehr ähnlichen Ebene. Nur, also von der Spielzeit deutlich komprimierter und wahrscheinlich inhaltlich nicht so. Doch, es ist ziemlich ähnlich, sehr dicht. Also, und ich sehe da durchaus viele Parallelen. Also ein großartiges Ding. Also wir reden ja jetzt hier über eine Stunde über das Spiel. Also so schlecht kann es jetzt nicht sein, ne?
Absolut nicht. Ja, und was mir gerade auch noch auffällt, es ist bei Torrent tatsächlich schwächer als bei Silent Hill, aber dieses, ja auch dieses Verneinen von Symbolen. Also Symbol jetzt mal im weiteren Sinne. Weil auch bei Torrent ist nicht alles, was man da sieht, automatisch auch mit einer symbolischen Komponente versehen. Mhm. Vielleicht auch nur in dem Kontext nicht. Und das hat man ja zum Beispiel bei Silent Hill 2 auch. Dass da gewisse Dinge drin sind, die sind so gestaltet, dass man einen Moment drüber nachdenkt. Also für mich dieses Sekretär-Level in den Apartments. Mhm. Bei Silent Hill 2. Man würde ja sofort wieder denken, das ist mit einem Rätsel und verschiedenen Einsteckplatten verschlossene Sekretär, der hat irgendeine. Nein, ich würde tatsächlich sagen, man kann dem wahrscheinlich auch wie allem eine Bedeutung zumessen, aber eigentlich ist das wirklich nur ein schön gestaltetes Rätsel. Mhm. Aber es ist eben so symbolisch angelegt, dass der Spieler erst wieder damit sich auseinandersetzen muss. Nein, es ist nicht gleich alles irgendein Symbol. Manches ist halt einfach da.
Genau. Das liegt dann an einem selbst. Manchmal ist man ja auch in so einem Interpretationsmodus und will jetzt unbedingt überall Symbole sehen, aber das Spiel blockt dann an einigen Stellen dann auch. Jetzt sind wir gerade an so einen Punkt gekommen, wo man gar nicht weiß, was man weiter sagen soll. Ne?
Ja, wo man noch sehr tief weiter einsteigen könnte. Ich meine, man könnte auch noch den Verlust der Kindheit.
Oh Gott! Aber ich glaube, wir müssen so langsam. Also sonst wird das. Also
uferlos wird das.
Uferlos, sonst. Es wird riesig. Also man
zumal der Verlust der Kindheit, nur ich will da nicht weiter drauf eingehen, aber der wird sogar außerhalb des Spiels wieder an einer Trophäe referenziert, indem die eine Trophäe heißt You're Growing So Quickly.
Stimmt.
Und
kann mein jetzt Gott, jeder draus mein machen, Gott, was er will. Ich merke jetzt gerade, wie krass, also jetzt hast du wieder so einen Denkprozess in meinem Kopf. Jetzt habe ich schon über die Trophäen, habe ich noch gar nicht nachgedacht. Verdammt nochmal. Boah, Also, das muss irgendwie nochmal genauer analysiert werden. Ich hoffe, irgendjemand wird sich Torin dann nochmal genauer vornehmen und vielleicht eine kleine Arbeit oder ein Essay darüber schreiben. Oh, großartig. Jan Ole. Boah.
Entschuldigung, aber bei mir mit Namen, wenn man dann nur einen Namen nimmt, dann.
Man darf ja auch nicht nur Ole sagen, ne? Man muss schon Jan Ole sagen.
Ja, bei mir hängt halt der Bindestrich dazwischen, sodass der Rufname das gesamte Ding ist und ich hab's halt Zeit meines Lebens Jan oder Ole. Nein, Jan Ole. Ah, okay.
Also Jan Ole, ich glaube, dass wir jetzt echt super lange ausführlich drüber gesprochen haben. Ihr merkt ja selber, liebe Zuhörer, dass wir da jetzt die ganze Zeit noch ewig weiter diskutieren können. Wir könnten jetzt noch in-depth einsteigen. Ich müsste jetzt auch, glaube ich, ich habe es mittlerweile zweimal gespielt, das Spiel. Aufgrund der kurzen Spielzeit kann man das auch ganz gut machen. Ich glaube, beim dritten Mal will ich auch noch mal irgendwie Sachen da drin entdecken und sehen. Auf jeden Fall ziemlich cool. Aber man kann sich da echt gut drüber austauschen. Deswegen bin mal gespannt. Also vielleicht spielt das jetzt auch einer noch parallel und sagt noch ein paar andere Sachen oder sieht noch andere Dinge und dann können wir uns vielleicht noch in den Kommentaren weiter austoben. Ich fände es auf jeden Fall cool.
Das wäre auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Also bei mir ist jetzt, ich habe es dreimal durchgespielt. Boah. Und bei mir ist es halt soweit, jetzt müsste ich anfangen, mir Notizen zu machen, wie für eine Hausarbeit, damit ich da noch einigermaßen alles in einen kohärenten Zusammenhang gerückt krieg.
Ja, oh, super cool. Also wir empfehlen es auf jeden Fall dicker. Ihr merkt ja selber, dass wir da wirklich lange drüber diskutieren können. Das kann man nicht über jedes Spiel sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal einen Schlussstrich, bevor wir noch mehr Aspekte rausholen.
Und es kostet doch nur 8 Euro. Also
stimmt,
da haben wir noch gar nicht Euro. Und das ist noch nicht mal reduziert. Ab und an ist es ja noch in diesen Digital Weeks oder wie auch immer digitale Rabatte heißen sie auf Deutsch. Ja. Entschuldigung. Ist es ja auch gelegentlich noch mit drin und dann kann man sogar noch mal oder mal für Plus günstiger. Also
ja,
ihr kommt da schon irgendwie ran.
Ist das Geld auf jeden Fall wert, ist für die paar Euro. Also da kann man auch mal wirklich dem brasilianischen Indie-Entwickler auch mal unterstützen und das auch ausgeben. Finde ich jetzt auch nicht zu teuer. Ju. Okay.
Wunderbar.
Cool. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Jan, dass du für diesen langen, ausführlichen Torrentcast doch noch zu Gast warst. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange drüber reden, aber sehr cool.
Ja, danke, dass ich mich mal so auslassen durfte. Das ist doch immer wieder schön.
Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenso. Moin.
Bis dann. Tschüss.